Wir haben heute Morgen einen Vers gehört aus der Bibel, der mir auch bei dieser Vorbereitung in den Sinn kam. Isa onadedi yol behakikat behayat benim ben vasita olma dukcha babaya kimse gelmes. Haben Sie verstanden? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Moslems wissen um diese Wahrheit Jesu nicht. Und deshalb wollen doch auch wir Frauen hingehen und den türkischen Frauen den Weg zu dieser Wahrheit, nämlich zu Jesus Christus, zeigen. Von den in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Türken sind etwa, so las ich, ein Drittel Frauen. Sie wohnen ja mitten unter uns, auffallend durch ihre Kopftücher, durch ihre Strickjacken oder manchmal sogar durch ihre bunten, geblümten Hosen. Und viel langsamer als andere Zugewanderte aus südlichen Ländern lassen sie sich auf die Sprache, auf die Kleidung, auf die Umgangsformen ihrer deutschen Nachbarn ein. Und noch zögernder als ihre Männer und als ihre Söhne nehmen sie Kontakt zu ihrer deutschen Umwelt auf. Jeder von uns, der mit türkischen Familien zu tun hat, der erlebt, dass das Gespräch fast ausschließlich mit Frauen stattfindet. Die Frauen mögen zwar körperlich anwesend sein, bleiben aber oft doch nur sprachlose Kulisse. Selbstverständlich gibt es auch Ausnahmen. Aber gebildete Türkinnen aus Großstädten wie etwa Istanbul, Izmir, Ankara, die sich sehr selbstbewusst für ihre Interessen einzusetzen wissen, findet man selten. Die überwiegende Mehrheit der Frauen bei uns in der Bundesrepublik stammt vom Lande, aus abgelegenen Dörfern. Deshalb, wenn Sie eine türkische Frau fragen, woher kommen Sie, und Sie erhalten zur Antwort aus Istanbul, dann glauben Sie das bitte nicht sofort. Denn oft liegen zwischen diesem aus Istanbul und dem wirklichen Heimatdorf einige hundert Kilometer. Aber manchmal machen wir das ja auch in Deutschland ähnlich. Ich entsinne mich, als wir noch in Fellbach bei Stuttgart wohnten und wir dann in der Türkei gefragt wurden, von wo kommen Sie in Deutschland, dann gaben wir auch zur Antwort, aus Stuttgart. Denn wer kannte in der Türkei schon Fellbach? Aber Stuttgart war denn doch hier und da bekannt. Lösen diese türkischen Frauen bei uns Deutschen nicht oft auch Vorurteile aus, wenn wir sie mit ihren bunten Kopftüchern beieinander stehend, eine fremde Sprache sprechend sehen, wenn sie unbekannte Speisen kochen oder oft sogar recht demütig auf der Straße einige Meter hinter ihren Männern oder Söhnen hergehen? Wenn schon die Türken allgemein in Deutschland den geringsten sozialen Status unter allen Gastarbeitern einnehmen und wenn schon die türkischen Kinder schwere Integrationsprobleme aufwerfen, so stehen sicher die türkischen Frauen noch eine Stufe darunter. Um die türkische Frau und ihre Situation hier bei uns in Deutschland besser verstehen zu können, ist es auch einfach wichtig, etwas über ihre Stellung in der Türkei zu erfahren. Seit 1931 besteht in der Türkei die allgemeine Schulpflicht. Die Grundschule umfasst 5 Jahre. Leider berichteten uns Lehrer, dass vor allem Mädchen in der Schule häufig fehlen. Ja, oft gibt es kaum Übergänge von der Grundschule zur Mittelschule in der Kreisstadt. Die Mädchen werden nämlich zu Hause im Dorf nötig gebraucht. Wir waren einmal für 3 Monate im Südosten der Türkei in Gaziantep und auf einem unserer Spaziergänge trafen wir eine türkische Familie, die uns einlud. Sie wohnten außerhalb dieser Stadt. Wir kamen ins Gespräch. Sie hatten mehrere Kinder und sie berichteten uns, ihre Tochter gehe gar nicht zur Schule. Man brauche sie hier in der Gärtnerei und außerdem sei der Weg so weit. Ein Auto war auch nicht vorhanden. Wie sollte das Mädchen denn überhaupt zur Schule kommen? Aber ganz so schlimm sahen sie dies nicht an, denn ein Mädchen wird ja sehr früh, wie wir schon hörten, verheiratet und hat dann sowieso für die Familie zu sorgen. Der Hauptaufgabenbereich der Frau liegt im Haus. Der größte Teil der Arbeitszeit wird damit verbracht, für die Ernährung der Familie zu sorgen. Wasser muss oft noch vom Brunnen geholt werden, im Dorf natürlich. Brot backen ist mit großem Zeitaufwand verbunden. Die Kuh braucht Futter, sie muss gemolken werden. Joghurt wird selber hergestellt in größeren Mengen. Und um Brennholz zu haben, muss Holz gespalten werden. Die Kleidung muss instand gehalten werden für die Aussteuer. Der Töchter muss gesorgt werden. Wolle muss gesponnen werden und wird dann in schönsten Mustern zu Westen und Jacken weiter verarbeitet. Deckchen und feine Spitzen für Kopftücher werden gehäkelt. Und nicht zuletzt hat die Frau auch die ständig anwesenden Gäste mit Tee und oft auch mit Essen zu bewirten. Die Mahlzeiten auf dem Dorf werden in Anwesenheit familienfremder Gäste getrennt eingenommen. Zuerst wird den Männern serviert und nachher verzehren dann die Frauen und Kinder, was übrig geblieben ist. Oft ist das auch noch in der Stadt so, wenn es eben Leute sind, die in die Stadt zugezogen sind. Ansonsten ist das in der Stadt anders und man isst zusammen, wie wir es auch gewohnt sind. Die Großmutter allerdings nimmt mit den Männern gemeinsam am Essen teil. Überhaupt erlebt man öfter diese Trennung von Männer- und Frauenwelt. Während die Männer spazieren gehen oder einander besuchen, im Tee- oder Kaffeehaus das türkische Brettspiel Tavla spielen, sitzen die Frauen zusammen mit Verwandten, Bekannten, Nachbarn, mit den kleinen Kindern, trinken Tee, stricken und erzählen. Und wenn die Männer dann auch zu Hause sind, ist es trotzdem oft so, auf der einen Seite des Zimmers sitzen die Männer mit den älteren Söhnen zusammen, auf der anderen Zimmerseite die Frauen mit den kleineren Kindern und den Babys. Diese Trennung der Geschlechter wiederholt sich auch bei den Gottesdiensten. In den meisten Moscheen gibt es im Hintergrund eine Empore oder Ähnliches, was die Frauen vor den Blicken der Männer schützt. Allerdings, die Frauen gehen recht selten zur Moschee. Meist spricht eine Frau ihre Gebete zu Hause. Die Hauptaufgabe der Frau ist es, zu heiraten und Kinder zur Welt zu bringen. Noch sehr viel ist die Brautwahl, auch das hörten wir schon, Sache des Vaters des Mädchens und des Vaters des jungen Mannes. Nach der Hochzeit dann beginnt für die Frau die schwierige Zeit des Einlebens in den Haushalt des Mannes. Die Bezeichnung für die junge Schwiegertochter ist im Türkischen Gelin, das heißt die, die kommt. Die Gelin nimmt den niedrigsten Rang im Haushalt ein. Sie steht nur noch über den Kindern. Jeder im neuen Haushalt kann die Dienstforderungen der Gelin erwarten, vor allem die Schwiegermutter, der Mann und dessen Brüder. Sie hat sich einfach in allem ihrem Mann und ihrer Schwiegermutter unterzuordnen. Sie hat hart zu arbeiten und ehrerbietig zu sein. Diese Periode beginnt am Tag nach der Hochzeit und endet, wenn die Frau ihren ersten Sohn bekommt oder wenn ein jüngerer Bruder eine neue Schwiegertochter, eine neue Gelin ins Haus bringt. Auf Unterstützung aus dem Elternhaus kann die junge Frau kaum hoffen. Sie ist dem Mann und der Schwiegertochter ausgeliefert. Wir erlebten dies auch bei einem Besuch in einem Dorf ganz hoch in den Bergen am Schwarzen Meer. Wir wohnten dort 3 Wochen mit einer türkischen Familie zusammen. Der Hausvater blieb in den Ferienmonaten hier in Deutschland. Seine Frau war in der Türkei. Wir lebten dort mit im Haushalt, hatten aber ein Zimmer dann für uns. Es waren noch 2 Schwiegertöchter im Haus. Eine Schwiegertochter, eine Frau des älteren Sohnes, eine des jüngeren Sohnes. Obwohl die Frau des jüngsten Sohnes einen Sohn hatte, hatte sie also wirklich den ganzen Tag nur zu gehorchen. Sie wurde rumkommandiert von morgens bis abends. Einmal erlebten wir, wollte sie zu ihren Eltern, sie wollte gerne uns da vorstellen. Es wurde ihr nicht erlaubt. Erst nachdem sie einige Tage wiederholt die Schwiegermutter darum gebeten hatte, dann auch nur in Anwesenheit der Schwiegermutter, die uns überhaupt auf Schritt und Tritt, das ist Höflichkeit, begleitete. Einmal wurde der kleine Sohn dieser jüngsten Schwiegertochter krank. Er musste zum Arzt gebracht werden. Das durfte nicht die Mutter des Kindes tun, sondern das wurde von der Schwiegermutter getan. Und auch die Schwiegermutter pflegte den Sohn, soweit sie konnte. Es ging sogar so weit, dass die Schwiegermutter nicht nur in ihrem eigenen Haus herrschte, sondern auch in Nachbarhäusern, also bei Bekannten, wenn diese Leute jünger waren als sie. Wir waren also wirklich sehr erstaunt, als wir das erlebten. Das krasse Gegenstück dazu erlebten wir in einem Vorort von Istanbul. Auch dort lebten wir 2 Wochen mit einer türkischen Familie zusammen. Auch da kam eine junge Schwiegertochter ins Haus. Sie hatte es wenige Wochen vorher geheiratet und sie hatte ein ganz, ganz herzliches Verhältnis zu dieser Schwiegermutter. Man sieht also, es gibt solches und solches. Eine andere Stellung nimmt die Gelin erst dann ein, wenn sie einen Sohn bekommt. Das ist überhaupt der einzige Weg, zur Geltung zu gelangen. Aber wie gesagt, auch da kann es noch schwierig sein. Und immer wieder, wenn wir Türken besuchen oder Türken bei uns zu Besuch sind, fragen sie uns, ja, wie viele Kinder hast du? Ich sage 2. Was denn, Junge oder Mädchen? 2 Mädchen. Oh, und dann bedauern sie mich. Und sie verstehen überhaupt nicht, dass ich sage, ich bin recht glücklich, denn ich habe mir wirklich und tatsächlich immer Mädchen gewünscht. Das verstehen sie nicht und sie sagen weiter, na ja, Sie sind ja noch jung, wir wünschen Ihnen, dass Allah Ihnen doch noch eines Tages einen Sohn schenkt. Ich kann Ihnen versichern, so endet jedes Gespräch in dieser Richtung. Die Position einer türkischen Frau in der Gesellschaft wächst, wie ich schon sagte, wenn sie älter wird. Und ist sie gar die Mutter einiger erwachsener Söhne, so hat sie das höchste Stadium sozialer Geltung auch in der Hierarchie der türkischen Frauenwelt erreicht. Frauen in der Türkei sind nicht einsam. Die Frauengruppe, die gibt Geborgenheit und Rückhalt. Die Haustüren stehen anderen Frauen mit ihren Kindern stets offen. Und sie gehen ein und aus ohne große Zeremonie und ohne jede große Begrüßung. Auch dies erlebten wir einmal in der Türkei, wieder an einem anderen Ort. Wir wohnten umgeben, wir sagten, es waren also wirklich starke, dicke Klostermauern in einem Arzthaus neben einem Krankenhaus. Und als ich eines Tages zum Einkaufen ging, begegnete mir eine Frau aus einem Nachbarhaus. Das Nachbarhaus war etwas weiter weg, denn wir wohnten etwas abgelegen. Aber das hatte sich schnell herumgesprochen, in unserem Ort sind Fremde. Dann kam eine türkische Frau auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, wann endlich besuchen Sie uns eigentlich? Ich war ganz erstaunt. Ich dachte, wieso? Gedacht habe ich das aber nur. Und sie sagte, Sie wohnen doch jetzt schon einige Zeit dort drüben, wir sind doch Nachbarn. Warum kommen Sie eigentlich nicht? Natürlich habe ich dann schnellstens diesen Besuch nachgeholt. Oder es war ganz im Anfang, als wir überhaupt mit Türken und Türkei Bekanntschaft machten. Wir waren in Alanya, einem kleinen Städtchen im Süden der Türkei, wohnten dort auch privat Und ich hatte die Gardinen offen eines Tages in unserem Schlafzimmer und machte die Betten. Vom Nebenhaus schauten mir türkische Frauen zu, das sah ich wohl. Sie saßen schon morgens in aller Frühe beieinander und strickten und erzählten. Dann öffneten sie das Fenster und riefen mich rüber und sagten, also ich möchte doch bitte endlich auch zu ihnen kommen und sie besuchen. Dieses gegenseitige Besuchen hat natürlich auch noch einen anderen Hintergrund. Denn in Krankheitsfällen ist es für eine Nachbarin auch selbstverständlich, dass sie mit Rat und auch mit Tat beisteht. Und so ist der Mann in dieser Situation auch nicht gezwungen, dann Frauenarbeit zu tun. Ja, nachdem wir so eine ganz kleine Vorstellung vom Leben und Stellung der Frau in der Türkei haben, kommen wir zu den türkischen Frauen in Deutschland. Wir haben hier bei uns generell zwischen drei Gruppen zu unterscheiden. Frauen mit ganz wenig oder gar keiner Schulbildung, also mit Frauen, die vom Lande kommen. Frauen, die hier arbeiten, die also den ganzen Tag außer Haus sind. Und mit Hausfrauen, ob jetzt mit oder auch ohne Schulbildung. Und weil unser Herr uns den Auftrag gab, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Deshalb ist es unsere Aufgabe, auch als Frau zu den türkischen Frauen zu gehen und ihnen das Evangelium zu bringen. Wie ich bereits erwähnt habe, sind sie es gewohnt, nachbarliche Hilfeleistung zu geben und auch zu empfangen. Sie sind gewohnt, in Gesellschaft anderer Frauen zu arbeiten, zu handarbeiten oder Tee zu trinken. Und ich frage mich manchmal, warum nutzen wir das nicht mehr aus? Denn auch wir können doch ganz leicht gute Nachbarschaft üben, mit dem Ziel, der türkischen Frau von Jesus zu sagen. Ich stellte mir die Frage, was erwartet überhaupt eine türkische Frau von einer guten Nachbarin? Ja, Besuch. Je öfter, desto lieber. Sie erwartet, dass sie ihre Kinder, wenn es nötig ist, bei einer Nachbarin zur Aufsicht lassen kann oder auch, dass man im umgekehrten Fall die Kinder zu ihr bringt, dass man ihre Hilfe einfach gerne auch in Anspruch nimmt. Sie erwartet auch, dass man vielleicht gemeinsam mal eine Mahlzeit zubereitet, dass sie von der Nachbarin lernt und die Nachbarin von ihr. Sie erwartet einfach, dass man immer für sie da ist und soweit es möglich ist, von den Sprachkenntnissen her, vielleicht mit ihr zum Arzt geht, dass man ihr hilft, Formulare auszufüllen, vielleicht wenn es sich, wenn man das kann, um den Lohnsteuerjahresausgleich handelt, um Kindergeld oder Ähnliches. Manchmal bekommen die Kinder Briefe aus der Schule und die Türken können ihn nicht lesen und so weiter. Da könnte man noch eine ganze Liste aufzählen. Ja, die türkische Frau erwartet auch, dass man ihr recht viel erzählt. Ich habe festgestellt, die türkischen Frauen sind eigentlich recht neugierig. Und das haben sie mir auch tatsächlich selber schon gesagt. Die fragen gleich, ist der Rock neu, wo hast du ihn gekauft, wie teuer war er und so weiter. Und wenn eine solche gute Nachbarschaft gepflegt wird und vielleicht eines Tages daraus eine Freundschaft entstanden ist, dann habe ich gemerkt, gehen die Fragen tiefer. Dann kommen Fragen wie, wie ist das Verhältnis zu deinem Mann? Wie denkst du über Familienplanung? Oder würdest du mir jemanden nennen, der mir bei einer Abtreibung behilflich sein kann? Auch das begegnete mir. Und da hatte ich eine ganz gute Gelegenheit zum Zeugnis, warum ich dagegen bin. Diese türkische Frau wollte absolut ihr viertes Kind abtreiben lassen. Sie sagte, ich habe drei Mädchen und stellen Sie sich dieses Dilemma vor, wenn das vierte Kind wieder ein Mädchen ist. Also das halte ich nicht aus, das will ich einfach nicht haben. trotz all meiner Erklärungen und Zureden, und ich habe gesagt, ich werde wirklich auch für sie beten und Allah kann ihnen doch auch dieses Mal einen Sohn schenken. Sie wollte abtreiben lassen. Sie wandte sich dann an eine türkische Nachbarin, die einen Arzt kannte, der Abtreibungen vornimmt. Aber diese Frau, die das Kind erwartete, war noch nicht sehr lange in Deutschland. Und sie war noch nicht in einer Krankenkasse. Das hat einen anderen Hintergrund, warum nicht, den kann ich jetzt nicht erzählen. Und die Sache wurde zu teuer. Und sie konnte das Kind nicht abtreiben lassen aus finanziellen Gründen. Und außerdem, ihr Mann war auch gar nicht damit einverstanden. Und was geschah? Schlussendlich, sie bekamen den lang ersehnten Sohn. Und darüber sind sie sehr froh und auch etwas offener geworden dem Evangelium gegenüber. Ja, man erfährt auch, wovor sich eine türkische Frau fürchtet, nämlich vor dem Mann, der sein Geld beim Tavla, dem türkischen Brettspiel, verspielt. Oder vor dem Mann, der ständig betrunken nach Hause kommt und seine Frau schlägt. Oder vor dem Mann, vor der Schwiegermutter, vor den Verwandten, weil bisher eben nur Mädchen geboren wurden. Oder manchmal auch vor der deutschen Kollegin des Mannes, wird ihr Mann ein Verhältnis mit dieser Kollegin beginnen. Und dann wird sie uns auch merken lassen und uns auch erzählen, was eine türkische Frau stolz macht. Das kann auch ihr Mann sein, der eben nicht sein Geld verspielt, der eben nicht betrunken nach Hause kommt, der sie eben nicht schlägt, der gut für seine Familie sorgt, der auch die Mädchen gern hat, der mit der Frau gemeinsam einkaufen geht, der mit ihr alles bespricht, der stolz ist auf die Kinder. Überhaupt ist die türkische Frau stolz auf Kinder, die eben besser die deutsche Sprache sprechen als sie selbst. Sie ist stolz auf ihre Wohnung, auf ihre Handarbeiten, auf ihren Schmuck ist sie stolz. Aber ganz besonders stolz wird eine türkische Frau sein über ihre deutsche Nachbarin, über ihre deutsche Freundin. Wenn wir die Freundschaft einer türkischen Frau gewonnen haben und ihren Hintergrund kennen, über ihre Bildungsstufe informiert sind, wenn wir wissen, ob und wie sie ihre Religion, den Islam, praktiziert, können wir sicher auch etwas von der Liebe Gottes in Jesus Christus weitersagen. Vielleicht ist es dazu hilfreich, Jesu Gespräche mit einzelnen Frauen einmal zu studieren. Vielleicht Gespräche mit der Samariterin, der Ehebrecherin, mit Maria und Martha, mit seiner Mutter und mit Maria Magdalena im Garten nach seiner Auferstehung. Und in anderen Evangelien, das war jetzt alles aus dem Johannesevangelium, finden wir dann noch weitere Beispiele. Manch einer wird nun vielleicht auch noch auf die Sprachbarriere hinweisen, aber ich glaube, dass es auch da Möglichkeiten gibt, hinzugehen und trotzdem Freundschaft zu schließen. Und wenn Sie dann wirklich bereit sind, türkischen Frauen Gottes Wort zu bringen, dann sollten Sie auch wissen, dass 5 Punkte außerordentlich wichtig sind. Einmal viel, viel Stille zum Gebet. Und zweitens Zeit, viel Zeit und Geduld. Und dann, wenn möglich, auch ein ganz klein wenig Türkisch wenigstens zu lernen. Je mehr, desto besser natürlich. Und endlich auch den Mut, auch einmal Enttäuschungen hinzunehmen. Aber ich möchte wirklich jeden von den hier anwesenden Frauen und jungen Mädchen ermuntern, zu versuchen, Türkinnen für Jesus zu gewinnen. Vielleicht kann ich jetzt noch ganz praktisch einige Beispiele sagen von Besuchen, die ich bei türkischen Frauen machte. Einmal zu dem Thema der gegenseitigen nachbarschaftlichen Hilfeleistung. Es war jetzt kurz vor unserem Umzug nach Wuppertal. Und mein Mann hatte die Idee, dass unsere Polstergarnitur unbedingt in die Reinigung müsste. Die Bezüge mussten abgezogen werden. Nun waren aber leider daran 72 Knöpfe an zwei Couchen und einem Sessel. Und die musste man abtrennen und nachher alle wieder annähen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn diese Idee dann erst so ganz kurz vor dem Umzug kommt und man soll dann noch 72 Knöpfe wieder annähen, das ist also schon mit einem Zeitaufwand verbunden. Und ich bemerkte das nur so ganz nebenbei einmal im Gespräch mit einer türkischen Frau, da sagte sie das ganz klar, ich komme. Zwar war das die Frau, die jetzt als viertes Kind den Sohn bekommen hat. Ich sagte, das ist unmöglich, Sie haben vier Kinder und kleine Kinder zu Hause. Lassen Sie das mal sein. Nein, ich komme. Und siehe da, sie kam tatsächlich und nähte, aber immer waren wir noch nicht fertig. Wir hatten noch sehr viel zu tun. Sie musste dann so gegen 17 Uhr nach Hause gehen, weil ihr Mann dann nach Hause kam. Sie musste das Abendbrot vorbereiten. Und sie sagte, ich komme heute Abend wieder. Ich sag, nur nicht. Ich habe mich bedankt und sag, es war wirklich schon eine große Hilfe. Ich komme ganz bestimmt heute Abend wieder. Übrigens, mein Mann kann das auch recht gut. Der hat das auch schon mal gemacht. Der kann das noch viel besser als ich. Der Abend kam, aber die Türken kamen nicht. Es war 19 Uhr, 19.30 Uhr, 20 Uhr, 20.30 Uhr, 21 Uhr, es klingelte. Das türkische Ehepaar stand da und beide haben also feste dann Knöpfe angenäht. Und ich sage Ihnen, der Mann konnte das in einem Tempo. Er war sehr schnell fertig. Er hat dafür einen guten Tee dann bekommen. Oder eine andere türkische Frau in unserer Stadt bemerkte, dass ich auch sehr gerne strickte. Und sie hat mir dann ein schönes Strickmuster beigebracht. Und ich habe dann der Judith da eine Jacke gestrickt. Und sie ist also jetzt noch immer sehr stolz, wenn sie diese Jacke sieht mit dem Muster, das von ihr kommt. Eine andere Frau hat bei uns einmal Käsekuchen gegessen und der schmeckte ihr so gut. Und das wollte sie unbedingt lernen und sie bat mich doch zu ihr zu kommen, um einmal mit ihr Käsekuchen zu backen. Es sind einfach Kleinigkeiten, aber so kann man wirklich das Herz der Türkinnen gewinnen. Gerade diese Frau, die mir dieses Strickmuster zeigte, ist wirklich eine sehr aufmerksame Nachbarin. Ich hätte das eigentlich nie erwartet. Zum Beispiel hat sie irgendwie herausgebracht, weil mein Geburtstag ist. Und dann kommt die Tochter und bringt einen Blumenstrauß. Oder zu Neujahr machen sich die Türken Geschenke. Und einmal kam sie und brachte einen Kuchenteller. Und zwar blau-weiß sah dieser Kuchenteller aus. Und sie fragte mich dann, wissen Sie, warum dieser Teller blau-weiß ist? Im ersten Moment stutzte ich, sagte, nein. Oh, sagt sie, ich habe schon oft bei Ihnen auch Kaffee getrunken. Und ich habe gesehen, Ihr gutes Geschirr ist blau-weiß. Und da dachte ich, das passt gut dazu. Es gibt natürlich auch Türkinnen, die vom Wort Gottes nicht viel oder gar nichts halten, mindestens am Anfang. Wir hielten in einem Ort Türkenversammlungen. Ein Mann kam recht gerne. Seine Frau musste wohl oder übel mitkommen, aber sie hatte kein Interesse. Und an einem Abend zeigte mein Mann Lichtbilder und diese Frau versuchte also ständig andere türkische Frauen davon abzuhalten, hinzuhören und zuzusehen. Da wurde es schließlich einer anderen türkischen Frau zu viel und sie wies die andere Türkin dann zurecht. Also manchmal haben dann Türkinnen doch auch Mut, mal etwas zu sagen. Oder an einem anderen Ort hatten wir einmal eine Türkenversammlung. Wir konnten so gut wie noch gar kein Türkisch, wir hatten einen türkischen Übersetzer. Es waren vielleicht so 25 fremde Türken, Moslems, anwesend. Und der Übersetzer, nicht wir, der Übersetzer wurde gefragt, was er von Mohammed hielt. und was er darüber denkt und ob er Mohammed liebe. Er sagte nein, er verwies auf Jesus. Und was meinen Sie, was geschah? Alle standen auf und verließen geschlossen den Raum. Sowas habe ich also wirklich nie wieder erlebt, aber das ist die Wahrheit. Und sie gingen alle, bis auf eine einzige türkische Frau, die den Mut hatte, gegen alle Männer da zu bleiben und weiter mit uns gesprochen hat. Also das war für eine türkische Frau schon allerhand, denn welch eine deutsche Frau überhaupt hätte das gemacht? Sie dürfen auch, wenn Sie Türkinnen kennenlernen, nicht unbedingt alles glauben, was man ihnen sagt. Ich sage aber am Anfang, ich habe auch andere Beispiele. Denn wir haben ja schon gesagt, Türken oder Moslems haben diese Sündenerkenntnis nicht und sie sehen einfach auch nicht ein, dass Lüge oder die Unwahrheit sagen, dass das so schlimm ist. Wenn das zu ihrem Vorteil ist, dann macht man das eben. Wir luden einmal eine Familie ein. Es war kurz vor Weihnachten. Und nach dem Tee sagte ich dann, wir haben noch eine Geschichte, die möchten wir Ihnen gerne zeigen. Die Weihnachtsgeschichte. Die Familie kannte uns recht gut, denn ihre Tochter war etwa für anderthalb Jahre in unserem Haus gewesen, weil die Mutter arbeiten ging. Da sagt die Frau, es tut mir schrecklich leid, aber wir müssen jetzt nach Hause gehen. Hatte sie vorher aber nicht gesagt. Ich sage, Sie müssen jetzt nach Hause gehen. Sie wohnten ein Haus nur unter uns. Ja, wir bekommen nämlich jetzt gleich, um 8 Uhr bekommen wir Besuch. Ich dachte, das stimmt bestimmt nicht. Die will ja nur die Lichtbilder da nicht sehen. Ihr Mann sagte nichts, das Kind wollte sie gerne sehen. Ach, sagte ich, die Kinder, die freuen sich bestimmt ganz arg, wenn sie die Geschichte sehen können. So lange können sie noch bleiben. Das dauert auch gar nicht so lange. Naja, dann ist sie halt doch geblieben. Und was geschah, als das zu Ende war? Sie öffnete ihre Tasche, holte ihr Strickzeug heraus und hatte Zeit. Dann rief uns einmal ein Deutscher an, ein Vikar, und sagte, in unserem Ort ist eine türkische Frau, recht gebildet. Sie ist mit einem Deutschen verheiratet, hat eine gläubige Schwiegermutter. Ihr Mann hat wohl auch einmal eine Entscheidung getroffen, möchte aber nichts mehr vom Christentum wissen. Die Frau dagegen ist sehr ins Fragen gekommen, gerade durch die vielen Besuche und Gespräche bei und mit der Schwiegermutter. Könnten Sie dort nicht einmal einen Besuch machen? Die Frau hat uns sehr freundlich empfangen, hatte viele Fragen, ernste Fragen, tiefgehende Fragen. Und sie sagte, ich weiß, dass das der richtige Weg ist. Ich weiß, das stimmt, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn allein durch mich. Ich weiß das. Aber irgendetwas in mir sträubt sich, diesen Schritt zu tun. Ich möchte eigentlich wirklich mein Leben Jesus übergeben, aber es ist sicher auch so, wie heute Morgen bei dem Beispiel, da waren irgendwelche Ketten, da war irgendeine Gebundenheit. Und sie sagte, und ich möchte auch gerne vorher einmal eine gläubige Frau sehen, eine Türkin, die jetzt Christ ist und vorher Moslem war. Ja, wir sagten, das ist möglich. Und wir machten dann tatsächlich eines Tages einen Besuch mit ihr, mit solch einer Frau. Und wir wollten dann am Schluss unseres Gespräches gerade miteinander beten. Da kam der Mann ins Zimmer und sagte, der Kuchen steht auf dem Tisch, der Kaffee ist fertig, kommen Sie doch bitte rüber. Und alles war zu Ende. Und man hatte dann eine Zeit lang den Eindruck, es war vielleicht doch alles vergeblich. Wir haben zwar weiter gebetet. Bis dann, nach vielleicht 4 Wochen, ein Anruf kam und diese Frau sagt, und jetzt habe ich es wirklich getan. Ich habe wirklich jetzt mein Leben Jesus übergeben. Ich habe dann angefangen, wöchentlich einmal mit dieser Frau ein Bibelstudium zu machen. Sie hat auch viel selbst da noch gelesen. Sie kann auch recht gut Deutsch lesen. Sie hat ganze Kommentare verschlungen. Auf ihren Wunsch haben wir die Korintherbriefe durch gearbeitet, viel miteinander gebetet, viele Probleme, die sie hatte, auch von der Ehe her, miteinander besprochen, bis dann eines Tages sie sagt, das ist mir ungeschickt jetzt, dieser Morgen da und die Kinder kommen jetzt früher aus der Schule. Sie wollte einfach nicht mehr so recht und ich merkte das auch. Sie ist auch bis heute immer noch nicht bereit, wieder dieses gemeinsame Bibelstudium aufzunehmen oder irgendwo in eine Gemeinde zu gehen. Sie hat mal einen Hauskreis besucht. Aber in der letzten Zeit haben wir gemerkt, dass sie wieder aufgeschlossener ist, dass sie einfach innerlich getrieben wird, die Bibel zu lesen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie mit für diese Frau beten würden. Auch mit dem Mann haben wir schon viele Gespräche gehabt. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ein ganz freundschaftliches Verhältnis inzwischen zu dieser Familie. Dann kurz bevor wir Stuttgart verließen, sagt mein Mann, wir müssen unbedingt noch einen Besuch machen. Beim Kalender verteilen hatte er einmal seine Schwester mitgenommen und sie stießen da auf einen Mann, der mit seiner Tochter zusammen lebte. Und diese beiden hatten meine Schwägerin schon öfter eingeladen. Da sie aber überhaupt kein Türkisch versteht, hatte sie irgendwie einige Scheu und ist nicht hingegangen und es hatte einfach nie so recht geklappt. Und mein Mann sagte, ich denke, du solltest unbedingt diese Frau noch besuchen, zusammen mit der Schwester meines Mannes. Und wir machten uns dann eines Samstagnachmittags auf dem Weg, waren einige Kilometer weg von unserem Zuhause. Mein Mann hat uns gefahren, er hat sich einfach Arbeit mitgenommen und hat im Auto dann gearbeitet. Wir fanden recht schnell dieses Haus wieder, aber leider war dieses junge Mädchen, das wir besuchen wollten, nicht zu Hause. Ich fragte Nachbarn, dummerweise gab ich auch noch den Namen an dieses Mädchens, was im Nachhinein gar nicht so gut war, aber sie war nirgendwo aufzufinden. Dann standen an einer Straßenecke zwei türkische Mädchen zusammen und ich fragte wieder, da sagte eins dieser Mädchen, ja, die Frauen, die sind heute Nachmittag alle da hinten in dem Haus, da sitzen die zusammen. Ich dachte auch noch nichts weiter und sagte, ach, dann könnte ich ja mal da gucken. Ich dachte, die sitzen da und trinken Tee und stricken und schwätzen. Vielleicht finde ich dieses Mädchen da. Ja, sagt sie, ich zeige Ihnen mal, wo das ist. Gut, wir gehen mit diesem Mädchen mit, steigen in dem Haus einige Treppen hoch und was finden wir vor? Einen Raum, in dem etwa 50, meine Schwägerin hat sie gezählt, 50 Frauen versammelt waren. Sie hießen uns gleich herzlich willkommen, alle mit Kopftuch, sollten uns hinsetzen, waren ganz erfreut, besonders eine ganz junge Türkin, war sehr, sehr erfreut, dass sie merkte, dass ich mich mit ihr türkisch unterhalten konnte. Ja, wo waren wir hineingeraten? Diese ganz junge Frau, die war vielleicht so 23, älter war sie noch nicht, war Koranlehrerin und unterrichtete gerade die Frauen im Koran. Sie war noch nicht lange in Deutschland, ich glaube 5 oder 6 Wochen erst. Aber ich kann Ihnen sagen, diese Frau, die übte auf die älteren Frauen eine Autorität aus. Sie dachte, aha, jetzt kommt eine deutsche Frau. Jetzt geht's los, jetzt kann ich dir auch vom Islam erzählen, jetzt kann ich die auch mal missionieren. Und sie fing mit ihren Fragen an und das ging geschlagene 2 Stunden. Meine Schwägerin verstand gar nichts, sie saß daneben, mein Mann saß im Auto. Und sie stellte Fragen, ganz allgemeine Fragen, manchmal recht spitzfindige Fragen, sehr oft auch Fragen über die Bibel und über den Koran. Ganz am Anfang, da fragte sie mich gleich, ja, die Christen sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Was sagst du dazu? Ja, ich sage, im Koran, da steht es ja so. So fing ich an. Da schrie sie die anderen Frauen an. Zuss, zuss, zuss. Das heißt, sei ruhig, sei still, sei bloß ruhig. Jetzt hört mal alle zu. Die hat den Koran gelesen. Da dachte sie, aha. Ich erzählte ihr, ja, stimmt. Ich sage, in unserer Bibel steht es so. Da war sie schon nicht mehr ganz so darauf bedacht, dass die türkischen Frauen nun auch zuhörten. Aber ich hatte in diesen 2 Stunden eine ganz wunderbare Gelegenheit, 50 Frauen auf einmal das Evangelium zu sagen. Sie stellte auch solche Fragen. Welche Frauen mögen Sie lieber, die mit oder ohne Kopftuch? Ich sag, ich mach beide. Das waren Fragen am Rande. Oder sie stellte einmal die Frage, essen Sie denn auch Schweinefleisch? Sie wollte jetzt sagen zu den anderen Frauen, jetzt hört gut zu, passt auf, was das jetzt für eine ist, die isst Schweinefleisch. Ich habe geantwortet, Sie wissen doch so viel über das Christentum, da brauche ich Ihnen gar keine Antwort zu geben. Da hat sie gelacht und die Spitze war genommen. Ja, solche Erfahrungen kann man natürlich auch machen. Aber ich glaube, es lohnt sich wirklich, Türkinnen das Wort Gottes zu sagen. Wir kamen noch einmal in Kontakt mit einem türkischen Waisenmädchen. Und es brauchte natürlich auch recht lange Zeit. Aber eines Tages traf sie auch eine Entscheidung für Jesus. Sie las auch die Bibel, sie ging in einen Jugendkreis. Sie hatte eine gläubige Erzieherin, sie wohnte in einem Heim. Sie hatte einen gläubigen Erzieher und sie machte wirklich Fortschritte im Glauben. Aber wie ich vorher schon erwähnt habe, seien sie auch bereit, Enttäuschungen hinzunehmen. Inzwischen ist sie mit einem Spanier verheiratet, der überhaupt nichts vom Evangelium wissen will. Er ist katholisch, er will aber überhaupt nichts wissen, weder vom Protestantismus noch vom Katholizismus. Und wir finden es sehr traurig, dass diese junge Frau wirklich wieder ganz zurückgegangen ist. Nicht, dass sie wieder Moslem geworden wäre. Sie glaubt einfach überhaupt nichts mehr. So ist es eben zur Zeit. Wir wurden, ich weiß nicht, ob mein Mann das erwähnt hat, auch einmal von einer Eitlinger Schwester gebeten, mit ihr die Türken in ihrem Dorf zu besuchen. Und dadurch hatten wir guten Eingang zu den Türken dort. Hat er auch erzählt, dass es so weit ging, dass die Kinder aus diesem Dorf die Geschichten im Urlaub dann in ihren türkischen Dörfern weitererzählt haben. Sie kamen wieder nach Hause und haben erzählt, ja da am Schwarzen Meer und da in Anatolien und hier und dort. Da haben wir einfach diese Geschichten, die uns die Schwester erzählt hat, den anderen auch erzählt in diesem Sommer. Und wisst ihr was, die konnten gar nicht genug hören, die kennen die Geschichten gar nicht. Die waren ganz erstaunt. Auch auf diese Art und Weise kommt das Evangelium dann in die Familien und in die Türkei. Sie benutzte immer diese kleinen Bücher für Kinder und erzählte ganz einfach die Geschichten, so kann man das ja machen. Und dann hören auch gleich die Mütter mit. Oder dann die Frau in Stuttgart, eine ganz alte Dame, die immer hingeht, ihre deutsche Bibel mitnimmt. Sie hat der türkischen Familie dann eine türkische Bibel geschenkt und das türkische Ehepaar liest dann die angegebenen Stellen in der türkischen Bibel nach und sie beten miteinander und die Frau ist ganz, ganz dankbar für diesen Kontakt und auch für diese Hilfe. Zum Beispiel, wenn das Kind mal krank ist, dann weiß sie, sie kann zu der Oma gehen und mit der Oma gemeinsam für das Kind beten. Was noch ein ganz großes Problem ist, das kommt nicht so oft vor, aber es kommt vor, das ist uns auch passiert bei einem Besuch. Wir wurden freundlich eingeladen von einer Frau, oder ich wurde freundlich eingeladen von einer Frau, und daraus ergaben sich dann auch Besuche, die wir als Familie dann zusammen machten. Und dann bei einem unserer nächsten Besuche merkten wir, dass immer noch eine Frau da war. Die Frau, die uns eingeladen hatte, war vielleicht so um die 40. Es war noch eine Tochter da und 2 Söhne. Der Mann dieser Frau, wie wir annahmen, war schon recht alt. Ich dachte erst, es sei der Vater gewesen, aber es war der Ehemann. Und dann, wie gesagt, bei einem unserer nächsten Besuche sahen wir, dass noch eine ältere Frau anwesend war. Und dann erzählte das Mädchen uns auf unsere Frage, wer das sei, wir wurden ja vorgestellt, das sei die Großmutter. Und naiv, wie wir waren, glaubten wir das auch, dass das die Großmutter sei. Und viel später dann, vielleicht so anderthalb Jahre später, geschah es, dass der Vater dieses Mädchens starb. Und was stellte sich heraus? Das Mädchen sagte, ich habe gelogen. Ich habe mich nämlich geschämt. Die alte Frau, die sie gesehen hatten, das ist nicht meine Großmutter. Das ist die erste Frau meines Vaters. Und meine Mutter, das ist die zweite Frau. Und jetzt, nach dem Tod meines Vaters, da stehen wir da und haben kein Geld. Der Vater war Beamter gewesen. Die andere Frau bekommt das Geld, bekommt die Pension und wir stehen da und was sollen wir machen? Auch das sind Probleme. Und manche erzählen das, die Männer, manchmal auch ganz lächelnd. Das ist meine erste Frau und das da ist meine andere Frau. Das kommt auch vor und das ist oft auch eine Not bei den türkischen Frauen. Aber wie gesagt, solche Dinge werden ihnen sicher nicht sofort erzählt. Da müssen sie also wirklich schon ein ganz gutes Verhältnis zu einer türkischen Frau haben. Ja, zum Schluss noch ein Beispiel von einer gläubigen Frau. Sie brauchten eine neue Wohnung. Der Mann ging über die Straße und erhielt von einer deutschen Frau ein Traktat. Der Mann, aber es war eine ältere Dame, die ihm das Traktat gab. Da sagte der Mann, brauche ich nicht. Er konnte recht gut Deutsch. Brauche ich nicht. Was ich brauche, ist eine Wohnung. Gut, sagt die deutsche Frau, ich will mal versuchen, ob ich Ihnen eine Wohnung besorgen kann. Aber dann bekommen Sie damit aber auch gleich die Bibel. Und tatsächlich, es gelang dieser Frau, eine Wohnung für diese türkische Familie zu besorgen. Und tatsächlich, sie hielt, was sie versprach, beim Einzug überreichte sie diesem Ehepaar eine türkische Bibel. Der Mann war davon so angesprochen, dass er begann, die Bibel zu lesen. Und er wurde in seinem ganzen Verhalten, so erzählte uns seine Frau später, ganz anders, viel, viel netter. Das hat sich einfach geändert, seitdem er in der Bibel liest. Das hat der Frau keine Ruhe mehr gelassen, hat gedacht, ja, was steht denn da drin, dass der da also so anders ist? Eines Tages hielt sie es nicht mehr aus. Sie nahm diese Bibel, ging auf die Bühne, sagt man im Schwäbischen, auf den Dachboden und las 3 Stunden in der Bibel und traf dann eine Entscheidung für Jesus. Das war vor mindestens 14 Jahren. Die Frau ist wirklich eine ganz entschiedene, feine Christin. Auch ihre beiden Söhne, inzwischen etwa 18, 19 Jahre alt, entschieden sich für Jesus. Aber der Mann, nachdem er sah, wie ernst es seiner Frau war mit der Nachfolge Jesu, da fing wirklich für die Frau jeden Tag von neuem die Qual an. Die Frau wurde geschlagen, die durfte nirgendwo mehr hingehen. Die durfte die Bibel nicht mehr lesen, sie durfte keinen Kontakt mehr haben zu Deutschen und. Dann kam wieder eine Zeit, da sprach dieser Mann mit einem deutschen Pfarrer. Und er änderte sich wieder der Frau gegenüber. Sie besuchten sogar gemeinsam Gottesdienste. Ein Sohn wollte sich unbedingt konfirmieren lassen und taufen lassen. Die Konfirmation hat er erlaubt, die Taufe nicht. Dann hat der Pfarrer gesagt, wir machen jetzt hier einfach eine Ausnahme, dann konfirmieren wir einmal ohne Taufe. Das gibt's eigentlich ja nicht. Er besuchte mit die Gottesdienste, aber das ging nur eine Zeit lang so. Und dann kam wieder dieses Negative. Und die Frau wurde wieder geschlagen, sie wurde gewürgt, einmal so stark, dass sie nur noch beten konnte zu Jesus. Und da kam gerade ein Nachbar zu ihr in die Wohnung und der Mann ließ von ihr ab. Und also ich könnte Ihnen da ganz schlimme Sachen erzählen. Ja, es kam so weit, dass der Mann seine Frau verstieß. Sie hat sich dann im gleichen Ort bei einer deutschen Frau ein Zimmer gemietet und sagt, ich werde mich aber ganz korrekt verhalten. Er kann mich also immer beobachten lassen. Ich möchte auch weiterhin ein Zeugnis sein. Sie fuhr auch einmal mit uns auf den Buchenauer Hof zur DMG, zu einem Gebetssonntag was sie sonst ja nie konnte, aber das hat sie dann doch mal gewagt. Und nach langer Zeit, als ihr Mann merkte, sie geht auch jetzt nicht mit fremden Männern, sie benimmt sich eigentlich jetzt auch noch so, wie ich es eigentlich erwarte, da hat er sie gebeten, wieder zurückzukommen. Und sie ist tatsächlich wieder zurückgegangen. Wir können nur sehr für diese Frau beten. Man kann sie nicht besuchen. Man kann nur übers Telefon mit ihr Kontakt halten. Man kann ihr auch keine Schriften schicken oder irgendetwas. Aber die Bibel hat sie und sie liest weiter und sie betet weiter. Aber im Grunde ist sie also doch sehr einsam und sehr allein.